Guten Morgen, wir fahren weiter und zwar kommen wir heute zu Johannes 15, aber wir sind gestern Abend noch stehen geblieben bei den zwei letzten Versen von Kapitel 30. Ich lese Johannes 14, Vers 30. Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt kommt und hat nichts in mir. Aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf, lasst uns von hier weggehen. Hier sind wir am Ende dieses Zusammenseins im Obersaal, Johannes 13 und 14. Und der Jesus kündigt an, jetzt kommt der Fürst der Welt. Das ist eine andere Bezeichnung für den Teufel, der auch in Johannes 12, 31 von dem Herrn Jesus so bezeichnet wird. Dort heißt es, jetzt ist das Gericht dieser Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. In 2. Korinther 4, Vers 4 wird der Teufel weiter genannt, der Gott dieser Welt. Wobei Welt ist dort im Griechischen Aion und das bedeutet speziell den Zeitgeist. Der Zeitgeist prägt eine Epoche durch ein wandelndes allgemeines Denken in der Gesellschaft und davon, diesem Zeitgeist, ist der Teufel der Fürst dieses Zeitlaufs. Hier haben wir das Wort Kosmos, Fürst der Welt. Und Welt bezeichnet hier dieses System, das Satan aufgebaut hat, um die Menschen vom Evangelium abzuhalten. Ganz am Anfang in der Schöpfung sehen wir, Adam und Eva wurden erschaffen am sechsten Tag und sie wurden eingesetzt als Fürsten über die ganze Erde. Sie sollen über die ganze Natur herrschen, und zwar weise herrschen, nicht die Schöpfung zerstören, aber die Schöpfung gebrauchen und verwalten. Und der Teufel wollte diese Fürsten stürzen. Und darum kam es in 1. Mose 3 zum Sündenfall. Und damit zu einer Machtübernahme. Adam verlor diese Oberherrschaft über die Erde und Satan riss das an sich. Und darum nennt der Herr Jesus den Teufel in Johannes 8, Vers 44, der Menschenmörder von Anfang. Weil es ihm darum ging, dass der Mensch zu Fall kommt und unter das Gesetz des Todes fallen würde. Gott hat gesagt, wenn du von diesem Baum, von der verbotenen Frucht isst, wirst du sterben. Und so wurde der Teufel eben zum Menschenmörder von Anfang und ist seither eben zum Fürst dieser Welt geworden. Und auch eben über dieses System, das er aufgebaut hat, um die Menschen von Gott abzuhalten. Dieses System, Kosmos genannt in der Bibel, beruht auf einem Drei-Punkte-Programm. Und zwar sehen wir in 1. Johannes 2, da erklärt der alte Apostel, in Vers 15, liebt nicht die Welt, den Kosmos, noch was in der Welt ist, in dem Kosmos. Wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht von dem Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und da ist es wichtig, daran zu denken, ein Wort, nicht nur im Griechischen, in jeder Sprache, ist normalerweise ein Wortfeld, hat verschiedene Nuancen, verschiedene Bedeutungen. Und erst durch den Gebrauch in einem bestimmten Zusammenhang erhält das Wort eine Spezialbedeutung. Wenn also hier Johannes sagt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist, dann ist das nicht etwa ein Gegensatz zu Johannes 3, Vers 16, wo derselbe Johannes aufschreiben musste, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Kosmos bedeutet im Neuen Testament etwa 10 verschiedene Dinge. Eine Bedeutung ist das Weltall, also die gesamte sichtbare Schöpfung, wird genannt Kosmos. Gott hat die Erlösten auserwählt vor Grundlegung der Welt, und das ist Kosmos. Aber Kosmos kann auch bedeuten die Menschheit. So ist das in Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt, die Menschheit geliebt, alle Menschen. Und dann kann es eben auch bedeuten, dieses System, das Satan aufgebaut hat, um mit Lust des Fleisches, Lust der Augen und Hochmut des Lebens die Menschen von Gott wegzubringen. Das begann schon in 1. Mose 3, da hat er Eva so verführt, dass sie dachte, es wäre eben gut, diese Frucht zu essen. Die wäre gut zur Speise. Das war Lust des Fleisches. Und dann war diese Frucht nach 1. Mose 3 auch eben attraktiv, um angesehen zu werden. So wird es gesagt in 1. Mose 3. Und das ist die Lust der Augen. Und weiter verhieß die Schlange: Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Und da wurde der Hochmut angesprochen. Und dieses Grundprinzip, das hat der Teufel durchgezogen durch die ganze Weltgeschichte, und das funktioniert auch heute noch, und die Menschen fallen auch heute noch rein. Und in diesem Sinn ist er eben der Fürst dieser Welt und der Gott dieses Zeitlaufs. Und jetzt sagt der Herr Jesus: Ich werde nicht mehr vieles mit euch reden. Und die Jünger sollten merken, jetzt wirklich kommen wir an den Punkt, wo die große Wende stattfinden würde. Ihnen war an diesem Abend nicht klar, was wirklich am nächsten Tag geschehen würde. Dass ihr Herr gekreuzigt wird. Und er sagt also: Nicht mehr vieles mit euch reden. Aber zu diesem nicht mehr vielen gehört dann Johannes 15, 16, 17, was wir noch anschauen werden. Nicht mehr viel, aber ganz wichtig und ganz feierlich. Und hier noch eine wichtige Stelle in diesem Zusammenhang, in Lukas 22, nachdem der Herr Jesus dann im Garten Gethsemane konfrontiert wurde mit dieser riesigen Schar, die kam, um ihn zu verhaften. Da lesen wir in Lukas 22, Vers 52, Jesus aber sprach zu den hohen Priestern oder zu den führenden Priestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die gegen ihn herangekommen waren: Seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken? Als ich täglich bei euch im Tempel war, habt ihr die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber dies ist eure Stunde und die Gewalt der Finsternis. Also, es kam zu einer Konfrontation der ganzen Gewalt der Finsternis, des Fürsten dieser Welt, mitsamt der ganzen dämonischen Welt gegen den Herrn Jesus. Und da sagt er: Denn der Fürst der Welt kommt. Das war die Totalmobilisierung der Macht der Finsternis gegen den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus entzieht sich nicht. Wir werden ja gleich sehen, am Ende dieses Abends im Obersaal stehen sie auf, und dann, das ist der Verlauf des Gesprächs in Kapitel 15, 16, 17, gehen sie durch die Gassen von Jerusalem, durch die leeren Gassen, in der Nacht, bei Vollmond, ja, um den 15. Nissan, das ist die Vollmondzeit, Aber die Menschen feiern in den Häusern Passa, die Gassen sind leer und er unterweist sie noch da in den Gassen. Sie gehen aus Jerusalem hinaus, durchs Stadttor, dann ins Kidron-Tal runter und erst in Kapitel 18 sehen wir dann Vers 1, wie der Herr über den Bach Kidron, unten in der Talsohle, hinübergeht und dort den Abhang, den Westabhang des Ölbergs hinauf zum Garten Gethsemane. Und dort im Garten Gethsemane kommt es dann eben zu dieser Konfrontation und Verhaftung des Herrn. Und jetzt müssen wir uns im Klaren sein. Der Ölberg östlich von Jerusalem ist der ideale Ort, um zu fliehen. Also in der vergangenen Geschichte Israels spielte das eine sehr große Rolle. Wenn Leute unbedingt schnell flüchten mussten, dann auf den Ölberg, dahinter beginnt dann gleich die Wüste Judäa. Und es gibt so viele natürliche Höhlen dort. Es ist ein idealer Ort, um sich zu verstecken. So war das auch bei König David, als sein Sohn Absalom in 2. Samuel eine Revolution machte gegen den Vater. Da musste er fliehen und er ging barfuß mit verhülltem Haupt, weinend, die Anhöhe des Ölbergs hinauf und dann in die Wüste, um sich in Sicherheit zu bringen. Mit Getreuen, die zu ihm standen, auch in dieser schwierigen Zeit. Und der Herr Jesus im Garten Gethsemane, das wäre nur eine kurze Wegstrecke und schon wäre er in Sicherheit gewesen in der Wüste. Aber er blieb im Garten Gethsemane. Und er sagt, aber damit die Welt erkenne, dass ich den Vater liebe und so tue, wie mir der Vater geboten hat. Und der Plan des Vaters, schon vor Grundlegung der Welt festgelegt, war das Werk der Erlösung auf Golgatha. Und das hat der Herr Jesus getan aus Liebe zum Vater. Im Johannesevangelium wird ja viel über Liebe gesprochen und gerade auch in unseren Kapiteln. Und immer wieder lesen wir von der Liebe des Vaters zu den Erlösten, von der Liebe des Sohnes zu den Erlösten, dann auch von der Liebe der Erlösten zueinander und siebenmal im Johannesevangelium finden wir Verse, wo es heißt, dass der Vater den Sohn liebt. Die Liebe des ewigen Vaters zum ewigen Sohn wird uns ganz eindrücklich vorgestellt. Aber das ist die einzige Stelle, wo der Herr Jesus im Johannesevangelium sagt, ich liebe den Vater. Es war nicht so, dass er oft über seine Liebe gesprochen hat, aber hat diese Liebe eben bewiesen und ausgelebt. Jede Sekunde. Und auch hier in der höchsten Not. Und dann sagt er, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Johannes erwähnt nicht mehr, dass sie am Schluss eine Hymne gesungen haben. Das wird in Matthäus 26 berichtet. Ich schlage ganz kurz auf. Matthäus 26, und zwar Vers 30, danke. Und als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das griechische Wort Loblied singen bedeutet eine Hymne singen, Hymneo. Und die Rabbiner haben die Psalmen 113 bis 118 genannt Hymnus. Und zwar sind das eben diese Psalmen, die man immer am Passafest bis heute, weltweit, überall, in allen Familien ist das gleich, die rezitiert man während der Passafeier. Und zwar zuerst einen ersten Teil und dann den letzten Teil. Und wenn hier gesagt wird, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus. Das war also noch der Schluss dieser Psalmen 113 bis 118. Und was steht in Psalm 118? Ja, ganz viel. Aber ich möchte auf etwas besonders hinweisen. In Psalm 118, Vers 22. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Von dem Herrn ist dies geschehen. Wunderbar ist es in unseren Augen. Nun muss man verstehen, dass vor 2000 Jahren im rabbinischen Judentum hat man die Lehrer des Gesetzes bezeichnet als Bauleute. Das war ein fester Ausdruck für Lehrer des Gesetzes. Das sind Bauleute und das ist eigentlich gut verständlich, denn wenn man das Wort Gottes lehrt, soll man es so lehren, dass es eben erbaut. Ja, wir sprechen ja auch von der Erbauung. Und das ist eben ein Aufbauen. Das waren die Bauleute. Und darum, in jeder Familie wurde an diesem Abend Psalm 118 gelesen. Und auch eben da im Obersaal, der Herr mit seinen Jüngern. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und der Messias wird an ganz vielen Stellen im Alten Testament wird der Stein genannt. Und auch Fels. Jesaja 8, Vers 14 und folgende und viele andere Stellen. Jesaja 28 und eben auch hier. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das heißt, die Führer des jüdischen Volkes, die Lehrer des Gesetzes, verwerfen den Messias. Aber dieser verworfene Baustein soll zum Eckstein werden. Der Eckstein ist der wichtigste Stein, wenn man im Altertum ein neues Gebäude aufbaute. Und zwar war das der erste Stein, den man aufs Felsfundament auflegte, und durch seine Position gab er gleich zwei Mauerrichtungen an. Und darum, alles muss sich richten nach dem Eckstein. Und hier wird gesagt, der Messias wird verworfen, aber dann wird etwas ganz Neues entstehen. Ein neues Gebäude. Und das sollte dann dieser geistliche Tempel sein, zu dem die 11 Apostel gehören und alle, die den verworfenen Messias als ihren Retter angenommen haben. Aber das haben sie noch gesungen. Und jetzt ging der Herr hinaus und er wusste genau, jetzt kommt's. Die Bauleute werden kommen. Wir haben gelesen, die führenden Priester. Also der Hohepriester und die führenden Priester ganz an der Spitze der levitischen Priesterschaft. Dann die Ältesten. Das waren Mitglieder des obersten Gerichtshofes, des Supreme Court. Ja? Der Sanhedrin war der oberste Gerichtshof. Die kamen mit einem Kontingent von Soldaten aus der Burg Antonia. Ein riesiger Aufmarsch. Wenn man das in allen Evangelien nachliest, sieht man, wer alles beteiligt war an dieser Gruppe. Und das waren also mehrere hundert Leute. Ein riesen Aufmarsch, aber nachts bei Vollmond. Und der Herr wusste genau, was kommt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und aus Liebe zum Vater ging er diesen Weg. Und er sagt, steht auf, lasst uns von hier weggehen. Er übernimmt die Führung und geht dieser Macht der Finsternis entgegen. Und nun, der Herr und die Jünger gingen aus dem Obersaal die Treppen runter in die leeren Gassen von Jerusalem. Und wenn man da so in die Gärten hineinschaute, auf dem Weg, eben aus der Stadt hinaus, aber das war eine gewisse Wegstrecke, wie ich ja bereits gezeigt habe, auf den Modellbildern von Jerusalem damals und dann eben ins Kidrontal hinunter, da sah man natürlich Weinstöcke in den Gärten, vielleicht auch schon bei diesem Haus mit dem Obersaal, gerade unten. Und dann nimmt der Herr wieder Bezug. Wir haben gesehen, man kann über all diese Kapitel schreiben, Hiob 36, Vers 22. Wer ist ein Lehrer wie er? Wir haben gesehen, in Johannes 13, der Jesus gibt feierlich die letzten Worte gewissermaßen als Vermächtnis seinen Jüngern weiter, bevor er leiden würde am Kreuz. Und er macht Anschauungsunterricht mit der Fußwaschung. Und jetzt geht er heraus und er macht wieder Anschauungsunterricht mit einem Weinstock. 15 Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn außer mir oder getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen, wie die Rebe, und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt, und ihr werdet meine Jünger werden. In diesem Gleichnis geht es um Frucht bringen. Und zwar nicht nur einfach ein bisschen Frucht, sondern viel Frucht. Und darum nimmt der Jesus das Gleichnis des Weinstocks. Der Weinstock wird in Hesekiel 15 ausführlich behandelt im Alten Testament und er wird klar gemacht, das ist eine Pflanze, die taugt zu nichts anderem als um Frucht zu bringen. Es wird dort erklärt, das Holz kann man nicht brauchen, um irgendwie ein Möbel zu machen oder so ein Möbelstück, wo man etwas aufhängen kann. Das kann man nur brauchen zum Verbrennen. Außer es hat die Funktion von Frucht bringen. Also darum, diese Pflanze, die ihr Existenzsinn ist, Frucht bringen. Und zwar möglichst viel Frucht. Und der Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock. Warum sagt er nicht, ich bin der Weinstock, sondern ich bin der wahre Weinstock? Nun, im Alten Testament wird Israel mit einem Weinstock verglichen. Können wir aufschlagen, Psalm 80 als Beispiel. Und zwar wird dort die Geschichte Israels ab dem Auszug aus Ägypten bis zur Landnahme beschrieben. Und das unter dem Bild von einem Weinstock. Psalm 80, Vers 9. Einen Weinstock zogest du aus Ägypten. Vertriebst Nationen und pflanztest ihn. Also der Weinstock, Israel, war ein Sklavenvolk in Ägypten. Dann wurde dieser Weinstock aus der Erde dort herausgeholt mit seinen Wurzeln. Denn ganz wörtlich heißt, zogst du, wie die Fußnote erklärt, in die Elberfelder, eigentlich rissest du heraus aus Ägypten. Und dann hat Gott ja Nationen im Land Kanaan vertrieben, um Israel auf dem neuen Boden des Landes Kanaan zu pflanzen. Vers 10. Du machtest Raum vor ihm, und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Wir haben gerade noch am Frühstück miteinander gesprochen über den Weinstock, weil die Geschwister, die uns gegenüber saßen, die sind Spezialisten für Trauben. Und wir können genau erklären, wie das geht und dass eben der Weinstock sehr lange Wurzeln hat. Also man pflanzt ihn irgendwo in einem unwirtlichen Boden hinein, die Wurzeln gehen runter, mehrere Meter und suchen so gewissermaßen das Wasser. Also, du machtest Raum vor ihm und er schlug Wurzeln und erfüllte das Land. Ja, er macht auch sehr schnell Ableger und so gibt es wieder neue, das breitet sich aus. Eine wunderbare Pflanze. Die Berge wurden bedeckt von seinem Schatten und seine Äste waren wie Zedern Gottes. Er streckte seine Rebe aus bis ans Meer, also bis ans Mittelmeer, und bis zum Strom hin seine Schösslinge, das ist der Euphrat. Warum hast du seine Mauern niedergerissen, sodass ihn alle berupfen, die auf dem Weg vorübergehen? Es erwühlt ihn der Eber aus dem Wald, und das Wild des Feldes weidet ihn ab. Gott der Heerscharen, kehre doch wieder, schau vom Himmel und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt hatte, und des Reises, das du dir gestärkt hattest. Es ist mit Feuer verbrannt. Er ist abgeschnitten, von dem Schelten deines Angesichts kommen sie um. Deine Hand sei auf dem Mann und so weiter. Warum kam das so schlecht heraus mit diesem Weinstock? Nun müssen wir lesen aus Jesaja 5. Dort wird das gleiche Bild vom Weinstock verwendet für Israel. Und zwar, es beginnt ganz lyrisch, also in schöner, freudiger Poesie. Nun will ich singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Lieben, von seinem Weinberg. Mein Geliebter hatte einen Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel, und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und bepflanzte ihn mit Edelreben. Und er baute einen Turm in seiner Mitte und hieb auch eine Kelter darin aus, und er erwartete, dass er Trauben brächte, aber er brachte schlechte Beeren. Nun denn, Bewohner von Jerusalem und Männer von Juda, richtet doch zwischen mir und meinem Weinberg. Was war noch an meinem Weinberg zu tun, das ich nicht an ihm getan habe? Warum habe ich erwartet, dass er Trauben brächte und er brachte schlechte Beeren? Nun, so will ich euch den kundtun, was ich meinem Weinberg tun will. Seinen Zaun wegnehmen, dass er abgeweidet wird, seine Mauer niederreißen, dass er zertreten wird, und ich werde ihn zugrunde richten. Er soll weder beschnitten noch behackt werden, und Dorn und Disteln sollen ihn in ihm aufschießen, und ich will den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Und jetzt wird erklärt, denn der Weinberg des Herrn der Heerscharen ist das Haus Israel. Und die Männer von Juda sind die Pflanzung seines Ergötzens. Und er wartete auf Recht, und siehe da, Blutvergießen. Auf Gerechtigkeit, und siehe da, Wehgeschrei. Israel wird also verglichen mit diesem Weinberg, mit dem Weinstock. Und zwar hat dieser Weinstock keine Frucht gebracht. Und wir sehen hier den Höhepunkt dieser Geschichte, dass es so weit kam, dass die Führerschaft sich vereint mit der Gewalt der Finsternis gegen den verheißenen Messias losgeht. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Und darum sagt Jesaja, dass dieser Weinstock wird verwüstet werden. Es wird alles kaputt gemacht werden. Und das hat sich dann im Jahr 70 mit der Zerstörung Jerusalems und des Tempels und in der Folge im Zusammenhang mit dem Untergang des Staates Israel erfüllt. Genau so, wie es da beschrieben ist, genau wie das im Psalm 80 beschrieben ist. Und dieser Weinstock hat also für Gott nicht Frucht gebracht. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin der wahre Weinstock. Der wahre, im Gegensatz zu diesem Weinstock, der keine Frucht gebracht hat. Jetzt ist aber eher der Messias gekommen, aus Israel, aus demselben Volk. Und er brachte in seinem Leben Frucht aufs Höchste. Er konnte sagen in Johannes 17, Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Wenn man sich überlegt, die ganze Menschheitsgeschichte war ja eine Geschichte, wo Adam, Eva, Gott verunehrt haben. Und in der Folge, durch alle Generationen hindurch, haben Menschen Gott verunehrt. Und dann kam ein Mensch. Und er konnte sagen, meine Speise ist es, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Johannes 4. Er konnte auch sagen, ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Er konnte sagen, weil ich alle Zeit das ihm Wohlgefällige tue. Und das war so etwas Gewaltiges. Als der Herr Jesus sich taufen ließ durch Johannes, dort unten am Jordan in der Nähe von Jericho, da tat sich der Himmel auf und man hörte eine Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Nachdem alle Menschen Gott verunehrt haben, ein Mensch tut nur das, was Gott verherrlicht. Und dann später gegen Ende seines Dienstes auf dem Berg der Verklärung, das war übrigens, wie man zeigen kann aus dem Bibeltext, der Hermon. Dieses gewaltige Gebirge, das hinaufgeht bis auf 2814 Meter. Dort tat sich der Himmel auf und wieder diese Stimme. Dieser ist mein geliebter Sohn. Ja, und er ist darum der wahre Weinstock. Und weiter, Gott, der Vater, ist der Weingärtner. Der Weingärtner ist ganz wichtig, dass er eben die Arbeit tut an den Reben. Und darum heißt es dann in Vers 2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mir Frucht bringe. Man sieht schon in einem ganz frühen Stadium, aus welchen Trieben Frucht entsteht und aus welchen nicht. Und der Weingärtner nimmt diese Triebe, wo deutlich wird, da wird keine Frucht entstehen, die nimmt er weg. Damit die anderen eben die volle Kraft des Weinstocks bekommen und noch mehr Frucht bringen können. Das ist unbrauchbar. Und die Reben, wo man sieht, die werden Frucht bringen, die können dann in einem späteren Gang auch noch optimiert werden. Indem man zum Beispiel störende Blätter, die auch die Sonne abhalten, entfernt. Und das ist gemeint, wenn es heißt, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jetzt, und jede, die Frucht bringt, die reinigt ihr, dass sie mehr Frucht bringe. Und jetzt erklärt der Herr Jesus die Bedeutung der Reben. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und der Jesus macht eben klar, dann noch klar in Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Er spricht direkt die Elf an. Und wichtig ist, Judas ist weg. Er wird nicht angesprochen mit, ihr seid die Reben. Aber die Elf, und von diesen Elf sagt er, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und jetzt sehen wir wieder, wie sich das Gleichnis hier spiegelt mit dem Gleichnis der Fußwaschung. Dort hat der Jesus den Jüngern, und zwar allen Zwölfen, auch Judas, die Füße gewaschen. Und dann sagt der Herr Jesus, es ist nur nötig, die Füße zu waschen. Und wenn er das nicht tut, dann kann man nicht wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Das sagt er in Johannes 13, Vers 8 zu Petrus. Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Und dann wollte Petrus gerade ein Ritualbad, eine Ganzkörperwäsche. Und der Herr sagt, nein, das ist nicht nötig. Wer schon gebadet ist, ein Ritualbad genommen hat, muss das nicht mehr. Aber die Füße, ja. Und dann sagt der Herr in Vers 10, wer gebadet hat, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein. Jetzt könnte einer sagen, ah, da ist aber Judas auch dabei. Nein, aber nicht alle. Denn er kannte den, der ihn überliefern würde. Darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Also er sagt den Elfen, ihr seid rein. Und hier im Parallelengleichnis, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und dann ist aber auffällig, er sagt dann in Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen wie die Rebe. Er sagt nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt, werdet ihr hinausgeworfen und dann verbrannt werden. Das sagt er nicht. Und darum ist es so wichtig, genau zu lesen. Vers 3, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Und wir haben auch gesehen beim Gleichnis der Fußwaschung, das Wasser ist in der Bibel ein Wort, ein Bild des Wortes Gottes, das reinigt. Und jetzt sagt der Herr hier das ganz direkt, ihr seid schon rein, um des Wortes willen. Da sieht man also, wie parallel diese zwei Gleichnisse miteinander gehen. Und das macht übrigens auch klar, dass die Fußwaschung wirklich als Gleichnis gemeint ist. Mit einer geistlichen Lektion. Und wer also sagt, die Fußwaschung müsse in der Gemeinde regelmäßig praktiziert werden, zum Beispiel vor dem Abendmahl, der geht daran vorbei. Aber sieht man, gerade wenn wir die Struktur dieser Kapitel sehen, wie sie aufgebaut sind, dann wird auch so etwas klar. Und wenn der Herr sagt, wenn jemand nicht mehr bleibt, wird er hinausgeworfen, wie die Rebe. Und was haben wir in der parallelen Stelle? Nachdem der Herr die Füße gewaschen hatte, heißt es in Vers 30, als er nun ein bisschen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Einer, der nicht rein war, geht hinaus. Und hier, wenn jemand nicht in mir bleibt, wird er hinausgeworfen. Und dann verdorrt er. Und dann kommt er ins Feuer. Und bei Judas war es so, er ging hinaus. Und die weiteren Ereignisse sind schrecklich. Dieser Mann verdorrt wirklich, förmlich. Und er kommt bis zur Verzweiflung und er stirbt durch Selbstmord. Und das Feuer ist dann ein Hinweis auf die Hölle. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 17, Vers 12, im Gebet an den Vater, als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Und wir haben gesehen, auch schon in Johannes 6, 37 bis 40, wird klar gesagt, von Anfang an wusste der Herr, dass einer ein Teufel ist. Judas war nie wieder geboren. Aber die Jünger haben das gemeint. Das sei ein treuer Gläubiger. Die waren so völlig erschüttert, als sie sahen, was mit Judas schließlich geschehen ist. Und das zeigt also, wir können unter den Gläubigen solche haben, die sind nicht wiedergeboren. Aber wir würden wie die Jünger sagen, natürlich ist das ein wahrer Gläubiger. Und schau mal, was wieder gepredigt hat. Ja, Judas hat auch den Auftrag gehabt mit den anderen Elfen, zu predigen, das Wort zu verkündigen, das Evangelium zu verbreiten in ganz Israel. Das kann doch nicht sein. Doch, es kann sein. Und ja, aber können auch Wiedergeborene zu Fall kommen? Ja, natürlich. Darum haben wir dieses Beispiel von Petrus. Und es war sehr, sehr schmerzlich, was Petrus erleben musste. Wie er zu Fall kam und wie sein stolzes Selbstvertrauen zerbrochen wurde. Aber das ist eben gewissermaßen diese schmerzliche Arbeit, dass der Vater eben die Teile an der Rebe, die Frucht bringt, wegnimmt, die nichts taugen. Und das war mit ein Werk der Reinigung, sodass Petrus eine Wiederherstellung erfuhr, die aber sein geistliches Leben positiv in die ganz gute Richtung brachte. Wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause.